DW Menschen und Märkte.
Keine Angst vor Deflation. Die EZB lässt den Leitzins bei 0,25%. Keine schlechten Nachrichten mehr. Telekom-Chef Höttges preist bei seiner ersten Bilanzvorstellung das US-Geschäft. Und keine Lust auf E-Mobilität, warum Verbrennungsmotoren noch immer beliebter sind als Elektroautos. Das alles in unserem Podcast. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Es kam wie von den meisten Analysten erwartet. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank bleibt den dritten Monat in Folge auf seinem Rekordtief, nämlich bei 0,25%. Manche Experten hatten eine weitere Zinssenkung gefordert, weil die Inflationsrate im Euroraum weiterhin sehr niedrig ist. Sie befürchten eine Abwärtsspirale von Löhnen, Preisen und Investitionen. EZB-Präsident Mario Draghi hatte jedoch mehrfach betont, dass dem Euroraum keine Deflation drohe. Judith Kösters berichtet.
Die Europäische Zentralbank rechnet noch auf lange Sicht mit niedrigen Inflationsraten im Euroraum. Nach den aktuellen Berechnungen der EZB werden die Preise in diesem Jahr nur um 1% steigen, noch weniger als die EZB bisher geschätzt hatte. Und selbst 2016 dürfte die Inflation erst wieder bei 1,5% liegen, erklärte der Präsident der Zentralbank Mario Draghi heute in Frankfurt. Das erklärte Inflationsziel der EZB liegt bei knapp 2%. Die Notenbank hält trotzdem still. Weder senkt sie die Zinsen, noch legt sie neue Sonderprogramme zur Stützung der Banken und der Wirtschaft auf. EZB-Präsident Mario Draghi begründete das mit den zuletzt besseren Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum. Selbst vom Arbeitsmarkt gäbe es etwas bessere Nachrichten.
It is true, unemployment is still high, but it's stabilized.
Ja, die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch, aber sie hat sich stabilisiert und steigt seit einigen Monaten nicht weiter an. Portugal meldet sogar einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 2 Prozentpunkte. Das ist beeindruckend. Im Rat der Europäischen Zentralbank, der die Zinsentscheidung trifft, sitzen neben Draghi auch die Notenbankchefs der 18 Euro-Mitgliedsländer. Für Deutschland also Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Er spricht sich traditionell gegen eine zu großzügige Versorgung der Banken mit Geld aus, um auf keinen Fall eine zu hohe Inflation zu riskieren, so auch in der vergangenen Woche. Ich bin überzeugt, damit die Geldpolitik ihre Aufgabe erfüllen kann, muss die Preisstabilität das oberste Ziel sein. Die Bundesbank dürfte mit der aktuellen Entscheidung der EZB, die Zinsen nicht weiter zu senken, also zufrieden sein. Anders sieht das der Ökonom Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Sicht der EZB, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone an Fahrt gewinne, sei eine noch zu vage Hoffnung.
Das große Problem ist, dass wir im Augenblick eine enorm hohe Unsicherheit haben, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Banken geben immer noch zu wenig Kredite in den Krisenländern und vor allem wir haben ein Deflationsrisiko in der Eurozone.
Deflation, also sinkende Preise, dieses Szenario geistert weiter als Schreckgespenst durch den Euroraum. Die große Angst, wenn die Preise einmal anfangen zu sinken, wartet jeder, ob Unternehmer oder Privatmann, darauf, dass morgen immer alles noch billiger wird als heute und gibt deshalb kein Geld mehr aus, was die Wirtschaft weiter abwirkt und die Preise weiter sinken lässt. Die Zentralbank wäre dagegen praktisch machtlos. So geschah es zuletzt in Japan. Die Situation im Euroraum sei jedoch nicht vergleichbar, erklärte Draghi wieder. Hier rechneten schließlich alle Käufer und Investoren auch auf die Dauer mit steigenden Preisen. Als bedrohlich für die Wirtschaft im Euroraum bezeichnete Draghi die Lage in der Ukraine.
If we look at the amount of trade in goods, services and financial services and flows and capital flows.
Wenn wir uns die Handels- und Finanzströme zwischen unseren Regionen anschauen, sind die Ansteckungsgefahren nicht so stark, aber das geopolitische Risiko könnte schnell wachsen und es könnte zu Entwicklungen kommen, die unvorhersehbar sind und potenziell schwerwiegende Folgen haben könnten. Die Gefahren, die für die Eurozone von dem Ukraine-Konflikt ausgingen, seien deutlich größer als die Auswirkungen der jüngsten Krise in den Schwellenländern, sagte Draghi.
Die Telekom hat wieder Freude an ihrem US-Geschäft. Nach der Fusion mit einem regionalen Mobilfunkanbieter entwickelt sich die US-Tochter T-Mobile USA zu einem Wachstumstreiber des Konzerns. Für Telekom-Chef Timotheus Höttges war die Bilanzvorstellung eine Premiere. Anfang des Jahres hatte er den Posten des Vorstandsvorsitzenden von René Obermann übernommen. Wolfgang Zimmer berichtet.
So schnell ändern sich die Zeiten im Telekommunikationsmarkt. Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile USA war noch bis vor wenigen Monaten das große Sorgenkind der Telekom. Heute präsentierte sie sich als hübsche Tochter und beschert dem Bonner Telefonriesen ein passables Jahresergebnis. Ohne die amerikanische Tochter sehen die Telekom-Zahlen weitaus schlechter aus. Das machte auch der neue Vorstandschef Timotheus Höttges bei seiner Premierenbilanz deutlich.
T-Mobile hat im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Kunden netto hinzugewonnen. Im Jahr zuvor hatte hier noch ein Minus von 2,1 Millionen gestanden. Damit hat unsere USA-Tochter ihre im Jahresverlauf schon angehobene Prognose noch einmal übertroffen und einen beeindruckenden Turnaround hingelegt.
Das gute amerikanische Ergebnis und passable Ergebnisse im Fernsehmarkt sowie im deutschen Mobilfunksektor waren für die Deutsche Telekom bitter nötig. Denn auf dem Festnetzmarkt in Deutschland, dem ursprünglichen Kerngeschäft des Bonner Konzerns, sieht es düster aus. Immerhin hat die Telekom die Talfahrt gebremst. Timotheus Höttges drückt es etwas positiver aus.
Das Deutschlandgeschäft läuft weiterhin stabil. Wir haben den Umsatztrend kontinuierlich verbessert und den Rückgang weiter eingedämmt.
Im Klartext, zum ersten Mal seit Jahren hat die Telekom 2013 weniger als 1 Million Kunden im klassischen Festnetzgeschäft verloren. Verluste, die der Konzern allerdings durch steigende Umsätze im Internet und im Mobilfunk wieder ausmerzen konnte. Finanzvorstand Thomas Dannenfeld führt das auf die ständige Verbesserung der Qualität zurück.
Im Mobilfunk profitieren wir insbesondere von der hervorragenden Netzqualität, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, die uns in 2013 erste Plätze in allen wichtigen Tests eingebracht hat. Wir haben im vierten Quartal 280.000 neue Vertragskunden, so viel wie seit Jahren nicht mehr im vierten Quartal.
Mit deutlich verbesserter Qualität will Vorstandschef Timotheus Höttges den Konzern zum führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen ausbauen. Die Kasse ist dafür recht ordentlich gefüllt, denn schließlich weist die Gesamtbilanz des DAX-Konzerns einen Umsatz von 60 Milliarden Euro und einen Überschuss von 930 Millionen aus. Und wenn der Zwei-Meter-Mann nicht mehr weiter weiß, kann er beim morgendlichen Joggen am Rhein um Rat fragen, bei seinem Nachbarn und Amtsvorgänger René Obermann. Denn nach wie vor joggen beide gemeinsam gerne am Bonner Rheinufer.
Vor 3 Jahren hatte auf dem Genfer Autosalon große Euphorie über die neuen Elektroautos geherrscht. Dieses Jahr scheint sich auf der Automesse kaum noch jemand für die batteriebetriebenen Fahrzeuge zu interessieren. Das mag auch an dem überschaubaren Markt für die neue Technologie liegen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur knapp 6.400 Elektrofahrzeuge zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 0,2%. Hans-Jürgen Maurus hat auf der Genfer Automesse nachgefragt, wieso Verbrennungsmotoren immer noch so viel beliebter sind.
Ausgerechnet der allmächtige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch lancierte eine Attacke gegen die Elektromobilität bzw. den US-Konkurrenten Tesla. Dafür habe er keinen Platz in der Garage, so der ätzende Kommentar des VW-Chefstrategen. Und in Anspielung an die Vorfälle beim US-Hersteller Tesla gab's noch einen Seitenhieb gratis. Man baue keine brennenden Autos, so Piëch, solange die Batterien brennen, mache ihm Tesla keine sonderliche Angst. Und das just zu einem Zeitpunkt, da VW auf dem Genfer Autosalon seinen Golf GTE präsentiert. Einen Plug-in-Hybrid mit Benzin- und Elektromotor. Ein reines Alibi-Fahrzeug? Von wegen, mein VW-Vorstandschef Martin Winterkorn.
Für uns sind die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge die Zukunftsvision für die nächsten Jahre, was die Elektromobilität betrifft. Wir haben auch Elektrofahrzeuge im Programm wie den E-Up und der E-Golf, der in Kürze kommen wird. Aber wir glauben, dass die Lösung für den Autonormalverbraucher die Lösung ist, mit der er im Stadtverkehr elektrisch fahren kann, aber Überland eben mit einem Verbrennungsmotor, mit einer Reichweite, was den Golf betrifft, von fast 1000 Kilometern.
Doch Ferdinand Dudenhöfer vom K-Institut der Universität Duisburg-Essen meint, dass dieses Jahr in Genf eine Renaissance der konventionellen Antriebe erfolgt und E-Autos auf dem Rückzug sind. Wie bitte?
Wenn Sie schauen, was wirklich neue Fahrzeuge sind, die neu vorgestellt werden, da werden Sie kein Elektroauto finden. Vor Jahren hat fast jeder Hersteller Innovationen zu Elektroautos angeboten. Die Fahrzeuge, die jetzt dort stehen, die sind überall schon mal gewesen. Die kennt man mittlerweile und zusätzliches Neues fehlt. Die Autobauer ziehen sich zurück, denn sie haben mit viel Geld in die Elektromobilität investiert. Aber die Fahrzeuge, die bleiben als Ladenhüter bei den Händlern stehen und deshalb dreht man seine Investitionen zurück. Das sagt man natürlich nicht laut. Man stellt natürlich Elektroautos auf die Messe, aber das sind die Elektroautos, die wir gestern schon hatten.
Doch Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche widerspricht.
Also wir arbeiten kontinuierlich weiter. Wir haben im letzten Jahr mit Smart die Nummer 1 Marktposition in Deutschland, Nummer 3 in Europa, Nummer 4 auf der Welt gehabt. Das sind stattliche Positionen. Wir wissen aber alle, dass diese mit relativ geringen Fahrzeugabsätzen erzielt wurden. Das heißt, das Segment ist noch nicht so groß. Wir investieren unverändert, aber weiter. Wir werden in diesem Jahr noch die B-Klasse mit Elektroantrieb in den Markt bringen. Insofern ist es eine Frage der Zeit, bis wir die Märkte auch entwickeln können.
Begeisterung klingt anders. Das sollte niemanden überraschen. Letztes Jahr wurden in Deutschland weniger als 7.000 E-Fahrzeuge verkauft. BMW-Vorstandschef Norbert Reithofer sieht nur diese Strategie.
Also wir müssen beides tun, meines Erachtens. Wir müssen Fahrzeuge anbieten mit Verbrennungsmotoren, weil wir brauchen diese Motoren, um uns, ich sage jetzt mal, die nächsten 10, 15, 20 Jahre Fahrzeuge wie einen BMW i3 leisten zu können, ihn entwickeln zu können, das Geld reinstecken zu können in die Entwicklung für solche Fahrzeuge. Wir werden gleichzeitig eben Fahrzeuge wie den i3 auf den Markt bringen, wie den i8. Wir werden diese Technologien, die wir entwickelt haben für diese Fahrzeuge, auch benutzen für einen Plug-in-Hybrid bei einem BMW X5. Wenn ein neuer 7er auf den Markt kommt, wird er auch als Plug-in-Hybrid mit angeboten. Das heißt, Sie merken, wir lernen mit dieser Technologie umzugehen.
Auch Porsche-Boss Matthias Müller spricht vom Einpendeln bei den Antriebssystemen.
Ich habe immer gesagt, und dabei bleibe ich auch, dass es noch auf lange Zeit eine Koexistenz zwischen konventionellen Antrieben, also Verbrennungsmotoren, auf der einen Seite Elektroantrieben auf der anderen Seite und dazwischen Plug-in-Hybriden geben wird, die eine sehr pragmatische Übergangslösung darstellen und die wir auch vehement vertreten. Und von daher bin ich da überhaupt nicht überrascht, dass die Dinge sich wieder ausbalancieren und mit Vernunft einpendeln. Denn eines darf man nicht vergessen, hinter all diesen Dingen stehen riesige Investitionen, die sich auch irgendwo mal auszahlen müssen.
Ferdinand Dutenhöfer betont, dass viele Elektroautos schlicht zu teuer sind und nennt ein Beispiel.
Zum Beispiel den Golf in Elektroform für 35.000 Euro, der eigentlich von niemand gekauft werden wird, denn 35.000 Euro für einen Golf, den sie standardmäßig für 15.000 Euro kriegen, das wird niemand bezahlen. Also Elektroautos, die bleiben wirklich Mangelware und ein Zeichen von Gent wird sein, dass bei den Elektroautos der Rückgang eingeleitet ist.
Bleibt die Frage, ob die Vorgabe der Bundeskanzlerin, bis 2020 immerhin 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen sehen zu wollen, nur Wunschdenken war oder gar eine Fata Morgana.
Jérôme Kerviel führte ein komfortables Leben. Der 37-Jährige arbeitete als Banker bei der französischen Großbank Société Générale. Dabei soll er jedoch mit Dutzenden Milliarden Euro auf hochriskanten Märkten spekuliert haben, allerdings ohne sich dabei selbst zu bereichern. Im Zuge der Finanzkrise trieb er die Société Générale damit aber fast in den Ruin. Kerviel wurde zu einem Schadensersatz von knapp 5 Milliarden Euro verurteilt. Mitte März will Frankreichs oberster Gerichtshof über seinen Revisionsantrag entscheiden. Aller Voraussicht nach wird Kerviel selbst nicht anwesend sein. Aus Protest gegen die Tyrannei der Märkte pilgert der Skandalbanker derzeit von Rom nach Paris. Daniela Karls.
Jérôme Kerviel ist nach eigenen Aussagen der am meisten verschuldete Mensch auf der Welt. Immerhin muss er seinem ehemaligen Arbeitgeber, einer französischen Großbank, fast 5 Milliarden Euro Schadenersatz zahlen. Dazu hat ein französisches Gericht in erster Instanz den Skandalbanker verurteilt. Jérôme Kerviel droht außerdem auch noch eine Haftstrafe von 3 Jahren. Der ehemalige Banker aber sieht sich nach wie vor als Opfer der Finanzwelt, des Systems. In eindringlichen Appellen macht er das immer wieder klar. Seit fast 6 Jahren ist mein Leben die Hölle. Mein Leben wurde geopfert, um die Interessen dieser Bank zu schützen. Ich bin sozial zur Todesstrafe verurteilt worden. Seelischen Beistand hat Jérôme Kerviel jetzt auch beim Papst gesucht und gefunden. Dieser hat ihn tatsächlich zu einer Audienz in Rom empfangen. Dieses Treffen mit Papst Franziskus hat Kerviel dem Vernehmen nach in seiner Kritik der Finanzmärkte noch einmal bestärkt. Deshalb hat er sich in Rom spontan entschlossen, zu einer Art Protestmarsch gegen die Tyrannei der Märkte aufzubrechen. Er pilgert jetzt 1400 Kilometer von Rom nach Paris. Im Moment ist er in der Toskana. Und die Botschaft des ehemaligen Milliardenzockers ist klar.
Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, sind Sie wie in einer Blase und scheren sich einen Dreck um die Konsequenzen Ihres Handelns. Sie wollen nur Geld machen und denken nicht an die Folgen für die Firmen oder Arbeitnehmer. Deshalb sehe ich das ganze Metier mittlerweile sehr kritisch und für nichts um der Welt will ich da wieder arbeiten.
Je regrette absolument pas de plus y être.
Jérôme Kerviel würde wohl auch nur sehr schwer wieder einen Job in der Branche finden. Immerhin hat er mit seinen Zockereien die Société Générale fast in den Ruin getrieben und vielleicht muss er ohnehin bald ins Gefängnis. In rund 10 Tagen wird ein Pariser Gericht über den Revisionsantrag von Kerviel entscheiden. Sollte das Gericht seine Verurteilung bestätigen, könnte es mit seiner Pilgerei frühzeitig vorbei sein. Dann würde die Haftstrafe nämlich unmittelbar vollstreckt.
Na, dann schauen wir mal, wie weit Kerviel auf seiner Wanderung noch kommt. Ich mache jetzt auf jeden Fall den Abgang. Es verabschieden sich Erhard Bürger in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.